Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Behringer, a.k.a. Marolines Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. Was kann Kunst? Genau um diese Frage dreht sich die aktuelle Folge mit Sitara Patirana. Kunst ist ein wunderschöner Weg, wie man Visionen und Ideen zu einer nachhaltigen Welt leben, erlernen und vermitteln kann. Mit Sitara spreche ich deswegen über die Klimabiennale, die heuer 2026 zum zweiten Mal in Wien stattfindet. Wir sprechen darüber, was Kunst im Kontext Klimakrise kann und was nicht. Über Raumgestaltung, gelebte Utopien und Kuration. Sitara gibt außerdem einen Ausblick auf die Klimabiennale 2026 und ganz, ganz viel Rückschau auf die letzte Klimabiennale, die 2024 in Wien stattgefunden hat. Das Gespräch haben wir letztes Jahr im Sommer 2025 aufgenommen. Das als Information ganz wichtig, um ein paar Fragen und Kontexte zu verstehen. Vielleicht auch noch interessant, wir haben das Gespräch in Sitaras Büro im Kunsthaus Wien aufgenommen. Und deswegen hört man manchmal im Hintergrund ein paar KollegInnen, die sich angeregt unterhalten oder lachen. Ich hoffe, dass das einfach nur zur Atmosphäre beiträgt und nicht ablenkt. Sitara ist die Leiterin der Klimabiennale Wien und hat auch ganz, ganz viel mitkuratiert. Und deswegen finde ich dieses Gespräch unglaublich spannend, weil sie so diesen Einblick wirklich in Ausstellungen, in Prozesse geben kann und gibt und auch ihre Eindrücke teilt. Ja, und ein Buch, das mir eingefallen ist, als ich über diese Folge nachgedacht habe, ist das Buch Emergence Strategy von Adrienne Marie Brown, in dem sie beschreibt, wie in Gruppen inhärente Prozesse oft von alleine entstehen und wie man diese gut begleiten und halten kann. Und das ist mein heutiger Buchtipp für euch, falls ihr selber gerne mehr Räume zu diesen Themen Nachhaltigkeit, Klima, Demokratie, Partizipation gestalten wollt, empfehle ich euch das sehr zu lesen, weil ganz, ganz viele schöne Methoden drinnen sind und auch so viele schöne oder spannende Ansätze wie Gruppenprozesse und wie Prozesse in einem Wir passieren und eben emergent Dinge entstehen können, die vielleicht gar nicht geplant waren. Und außerdem möchte ich gerne auch noch eine gute Neuigkeit mit euch teilen oder eigentlich zwei. Die erste ist wieder die klassische gute Neuigkeit. Und zwar ist in der Zeitschrift Nature ein Artikel erschienen von André et al. Die haben sich angeschaut, wie die Unterstützung zu Klimaschutz und auch Aktionen, also Climate Action, also wirklich in Aktion gehen, weltweit gesehen wird und haben in 125 Ländern fast 130.000 Individuen interviewt und sich eben angeschaut, wieso diese Zustimmung zum Klimaschutzthema ist. Und davon unterstützen mehr als 80% Klimaschutz und pro klimafreundliche soziale Normen und sogar 89% verlangen dabei intensivere politische Aktionen. Also das sind wirklich extrem hohe Zustimmungszahlen und ich finde, es zeigt einfach, dass wir, was Klimaschutz betrifft, wahrscheinlich ziemlich in der Mehrheit sind auf dieser Welt. Und ich finde, das macht mir gerade sehr viel Hoffnung zu wissen, dass man eben, dass wir ganz, ganz viele Menschen sind, die eigentlich sehr ähnliche Anliegen haben. Ja, und die zweite gute Neuigkeit, die ich dabei habe, ist, dass ich mittlerweile eine Kooperation habe mit der Zeitschrift Lebensart. Und das ist ein Magazin für nachhaltige Lebenskultur. Und sie schreiben im Prinzip auch ganz, ganz viel über ähnliche Themen, über die ich hier auch im Podcast spreche. Und ich freue mich total, dass diese Kooperation zustande gekommen ist. Und ihr bekommt da auch ein kleines Goodie. Ihr bekommt nämlich mit dem Code Vorstellungskraft ein Jahresabo mit 5 Ausgaben vom Magazin Lebensart um nur 29 Euro statt 36 Euro. Und ein kleines nachhaltiges Willkommensgeschenk ist auch noch dabei. Ihr könnt einfach auf die Website von Lebensart gehen oder auf den Link in den Shownotes klicken. Dann kommt ihr direkt auf dieses Abo-Formular, wo ihr dann auch den Code im Feld Bemerkung eingeben könnt. Und damit bekommt ihr dann das Abo ein bisschen günstiger. Und damit bin ich mit meinem Intro für heute schon mal fertig und wünsche euch ganz viel Freude bei diesem wunderschönen Gespräch mit Sitara Patirana.
Hallo.
Hallo Sitara. Ich freue mich sehr, dass ich nochmal bei dir bin. Das letzte Mal hat es ja aus technischen Gründen nicht geklappt und jetzt sitze ich wieder hier im Kunsthaus Wien mit dir. Freut mich sehr.
Ja, danke fürs Vorbeikommen und danke für die Einladung, den Podcast zu sprechen.
Ich freue mich sehr. Ja, magst du dich für alle mal vorstellen, die dich nicht kennen?
Ja, ich bin Sitara Patirana und leite die Klimabiennale Wien. Das ist ein transdisziplinäres Festival, das Premiere letztes Jahr 2024 feiern durfte. Genau, und wir sitzen hier jetzt gerade im Kunsthaus Wien. Das ist die Veranstalterin des Projekts und ich darf dieses Projekt leiten. Genau.
Voll schön, voll cool. Ja, die Klimabiennale ist ja irgendwie in Österreich zumindest meiner Wahrnehmung nach schon irgendwie auch ein Pionierprojekt. Also irgendwie so dieses Klimathema so lange und so durchgängig und auch mit vielen verschiedenen Methoden irgendwie so in die Aufmerksamkeit zu rücken. Wie ist denn die Klimabiennale entstanden? Wie seid ihr überhaupt zu dem Projekt gekommen?
Genau, das wurde 2022, wurde die Idee geboren sozusagen und ist ein stadtweites Projekt. Das Besondere an der Klimabiennale Wien ist, dass es sogar von 3 Geschäftsgruppen aus der Stadt Wien gefördert wird, was auch schon sehr pionierhaft ist, wird von 3 Geschäftsgruppen, wie gesagt, finanziert, gefördert und unterstützt. Das ist einmal Kunst und Wissenschaft vom Stadtratbüro von Veronika Kopp-Hasler. Dann natürlich, wie der Name auch sagt, für Klimafragen und Demokratie Jürgen Czernohorski und Finanzen, Wirtschaft und Tourismus. Bis vor kurzem noch Peter Hanke, der ja jetzt ins Bundesministerium gewechselt ist. Aber genau, die 3 haben sich zusammengetan und fördern dieses Projekt wirklich zu einem Drittel. Was ja spannend ist, weil eben sich auch 3 komplett verschiedene, unterschiedliche Geschäftsgruppen, Ressorts sozusagen aus einer Stadt ja ein Kunstprojekt fördern. Mhm. Das zeigt ja schon auch die Dringlichkeit dieses Themas, aus verschiedenen Seiten das Ganze anzugehen. Und das liegt auch dem Projekt konzeptuell sozusagen zugrunde. Das Ganze hat aber seinen Ursprung schon im MAC gefunden. Das war damals die Vienna Bienal for Change, die damals Christoph Thun-Hohenstein initiiert hat. Der war damals auch Direktor des MAC und hatte dieses Projekt im Haus schon gemacht. Das war ein größeres Ausstellungsprojekt, das aber auch schon Partnerschaften mit anderen Häusern hatte. Und genau, die Grundidee kommt also von ihm und hat dann Anklang gefunden und wurde dann ausgerufen zu einem Festival. Und ja, damals, also letztes Jahr habe ich es mit Claudius Schulze gemeinsam geleitet und wir haben uns darauf beworben mit einem Konzept, das eben auch Partnerschaften und Kooperationen quasi im Fundament inne hatte. Deswegen passt das auch mit dem Fundament, wie die Stadt Wien sich da zusammengetan hat, auch gut zusammen. Und ja, und letztes Jahr hat das erste Mal stattgefunden und war ein großer Erfolg. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir schon in den Vorbereitungen fürs nächste Jahr sind. Wir sind eine Biennale und finden alle 2 Jahre statt.
Wow, cool.
Genau. Und jetzt, genau, bin ich schon am Arbeiten und am Recherchieren und Machen.
Voll schön. Die Klimabiennale hat ja eh schon, wie du es auch angesprochen hast, mit diesen verschiedenen Ressorts und irgendwie auch verschiedenen PartnerInnen, so viele ganz unterschiedliche Gruppen irgendwie zusammengebracht und ja auch so dieses Thema oder die Kunst irgendwie halt auch so in das Klimathema irgendwie mitgenommen oder eigentlich auch so die Kunst als zentraler Hebel irgendwie in der Klimabiennale. Wie siehst du denn diesen Zusammenhang zwischen Kunst und Klima oder überhaupt Nachhaltigkeit? Was kann da die Kunst?
Ja, gute Frage. Was kann die Kunst? Also die Kunst wird die Welt als solches ja nicht retten, aber sie kann Menschen ansprechen und sie kann Menschen berühren und sie kann Menschen vor allem aktivieren. Und wenn man so ein bisschen in die Geschichte reinschaut, sieht man ja auch immer, dass KünstlerInnen ja auch immer schon ein Augenmerk oder die Finger in die Wunden gelegt hat, bevor es dann die Gesellschaft selbst, das Ganzes oder die Politik wahrgenommen hat. Und das liegt, finde ich, der Kunst so inne, dass sie eben auf Dinge beleuchten kann oder Dinge ansprechen kann, Dinge thematisieren kann, die ganz ja frei assoziiert und ja sinnlich und eben auch politisch und aktivierend und aktivistisch vor allem agieren kann. Das können andere Disziplinen ja weniger oder weniger frei. Und deswegen hat da die Kunst eine besondere Kraft. Mhm. Aber sie wird jetzt, mir ist ganz immer wichtig bei der Frage, was kann die Kunst dazu zu sagen, dass die Kunst jetzt nicht, finde ich, die Aufgabe oder die Verantwortung hat, Fragen der Klimakrise, in der wir uns alle befinden, ja jetzt lösen zu müssen, weil andere Disziplinen, so wie Politik oder Wirtschaft, die ja eigentlich wirklich die Hebe haben, weil die gerade versagen, dass jetzt die Kunst dran ist, das zu lösen. Mhm. Aber sie kann eben darauf aufmerksam machen und sie kann Menschen anders berühren und aktivieren. Das, glaube ich, kann die Kunst ganz gut.
Mhm, voll, das finde ich auch. Das beschäftigt mich selber gerade irgendwie ganz viel, so dieses Thema Kunst und auch so Kunst als aktivistisches, politisches Hebelinstrument irgendwie auch. Und gerade auch, wenn man sich so Bewegungen von früher anschaut oder sich damit beschäftigt, waren ganz oft künstlerische Tätigkeiten irgendwie so wirklich aktivierend, so wie du sagst, und haben was vorangetrieben irgendwie oder was gespiegelt und sichtbar gemacht. Und deswegen finde ich das so schön, dass ihr das irgendwie halt auch in der Biennale so kombiniert. Vielleicht kannst du ein paar anschauliche Beispiele erzählen, was so stattgefunden hat an Aktionen, an Ausstellungen oder, ja, genau.
Ja, ich zeichne ein bisschen ein Bild. Wir haben 100 Tage stattgefunden letztes Jahr. Es war ganz schön lang für eine erste Ausgabe. Aber das Schöne war für ein Festival, dass es so noch nicht gegeben hat, war es auch ganz gut, weil wir doch lang genug da waren, dass man gar nicht drum herum kommen konnte. Also es war wirklich 100 Tage lang, war die Stadt Wien davon gezeichnet, sozusagen Klima- und Zukunftsfragen konnte man überall antreffen sozusagen. Und das hat es, glaube ich, geschafft. Also wir hatten... Natürlich sind wir ein Festival aus der bildenden Kunst, also wir haben ganz klassisch natürlich Ausstellungen gemacht. Hier im Kunsthaus Wien war eine ganz großartige Ausstellung Into the Woods, die von Sophie Haslinger kuratiert worden ist. Wir hatten neben der Festivalzentrale, die hier im Kunsthaus Wien stattgefunden hat, auch ein Festival Areal am Nordwestbahnhof. Da haben wir quasi diese Zwischenfläche genutzt, die ja jetzt bebaut wird bald und dort ein Festivalareal, also quasi eine Utopie des, wie kann Stadtraum eigentlich gedacht werden und auch die Fragen aufgemacht, wie werden Räume in der Stadt genutzt, wer nutzt sie und auch die Frage vor allem hat uns beschäftigt, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben und auch dieses Gemeinsame, wer nutzt den Raum, wie nutzen wir ihn gemeinsam, können wir zusammenarbeiten. Und das hat man im Festivalareal ganz schön gesehen, weil wir hatten dort neben einer sehr großen Ausstellung, die wir gemacht haben, Songs for the Changing Seasons, die von Philippa Ramos und Lucia Petriosti kuratiert worden ist, auch eine Ausstellung gemeinsam mit der Vienna Design Week gemacht. Das war auf dem linken Flügel sozusagen, die hieß Vienna Design with a Purpose. Und dazwischen hatten wir so eine Veranstaltungshalle, die hieß Klima Commons, die wir auch allen PartnerInnen zur Verfügung gestellt haben, war ein konsumfreier Ort. Also man konnte dort einfach auch hingehen und den Raum nutzen und haben verschiedene PartnerInnen eingeladen, diesen zu bespielen, haben ihn selber bespielt. Und sonst war er auch einfach Kulturzentrum sozusagen, der halt offen war. Und wir haben draußen, das Areal draußen haben wir auch bespielt. Wir haben sogar geschafft zu entsiegeln, einen Teil der Fläche und haben dort Bäume, die sonst verkommen wären, woanders gerettet sozusagen und dort eingepflanzt. Und zu meiner Überraschung haben die dort tatsächlich gut funktioniert. Also es wurde dann, wir haben ja im April eröffnet und wir gingen bis in den Juli hinein. Es war dann wirklich diese komplette Betonfläche wurde dann ja auch wirklich grün und wir haben einen anderen Teil der Fläche haben wir aufgeschüttet und auch Pflanzen, die aus dem Nordwestbahnhof-Areal zerstört worden wären sozusagen, weil dort schon alles platt gemacht wird für diese große neue Fläche, die dort entstehen soll, die haben wir dann zwischenzeitlich quasi gerettet und dort, die sind einfach von ihren Baumarten so, dass man die auch nicht wurzeln müssen sozusagen, die konnten wir dann dort, wir haben nicht alles entsiegelt, wir haben nur einen Teil entsiegelt, aber es war dann wirklich dieses, es war sehr schön zu sehen, dieses Vorher-Nachher-Bild von so einer Betonlandschaft, die dann wirklich grün geworden ist. Wir hatten dann auch ein bisschen, wir hatten dort einen Spielplatz und wir hatten Projekte von der Akademie und der Angewandten, die haben draußen auch viele Projekte umgesetzt und es es war wirklich belebt einfach am Ende dieser 3 Monaten. Da kamen die Leute auch teilweise außerhalb der Öffnungszeiten und haben den wirklich als quasi als Stadtpark, so als Raum genutzt. Also wir haben teilweise manchmal um 18 Uhr dann die Hallen geschlossen und dann haben Leute ihren Geburtstag oder gefeiert sozusagen. Und da habe ich dann mir gedacht, ja, da haben wir was geschafft, weil ich meine, die Nachbarschaft hat diesen Raum und diesen Ort so genutzt. Mhm. Und dann hatten wir über 100 Partner in der ganzen Stadt, mit denen wir Projekte gemacht haben. Das waren die großen Museen, die Ausstellungen gemacht haben, aber auch kleinere Initiativen, die Rahmenprogramm gemacht haben. Wir hatten im Zukunftswurf Workshops oder Filmabende oder eben mit der Volkshilfe, das auch vom Sozialministerium gefördert worden ist, ein Zukunftslabor, wo wir Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen zusammen gematcht haben, sozusagen ein Projekt mit Wohngruppen haben wir gemacht. Also wir haben extrem unterschiedliche Formate ausprobiert und gemacht und genau, das war jetzt nur, wir haben genau mit den Wiener Festwochen kooperiert und gemeinsam mit dem Volkskundemuseum ein Aktivismuscamp gemacht. Ja, und das, also wir wollten auch, das Thema Aktivismus war uns ganz wichtig, man kann kein Klimafestival machen, ohne die Aktivistinnen auch auf ein Podest zu stellen und auch sichtbar zu machen, was Aktivistinnen für unglaubliche Arbeit leisten und wie vielfältig eigentlich Aktivismus aussehen kann. Mhm. Ich finde, in der Medienlandschaft wird immer nur ein Bild gezeichnet und es war uns letztes Jahr sehr, sehr, sehr wichtig, auch zu sagen, dass Aktivismus ganz viele Farben, Formen und Formate haben kann. Und ja, da gab es einfach wirklich über Wochen lang auch ein Programm, das die Initiativen und die einzelnen aktivistischen Gruppen selbst gestaltet haben, quasi ein offenes Haus, wo alle hingehen konnten. Mhm. Da haben wir auch zusammen mit den Wiener Festwochen zusammengearbeitet. Viele, viele andere Projekte gab es auch. Ich müsste jetzt noch 2 Stunden weiterreden, um alles aufzuzählen. Aber wir haben eine Website, wo man einen ganz guten Überblick finden kann.
Ja, Wahnsinn. Ja, also ich meine, in 100 Tagen, da ist ja wirklich die Fülle abgegangen im Prinzip. Und ich habe selber gemerkt, ich habe es nur ein einziges Mal aufs Gelände geschafft, weil irgendwie eh voll schade. Und ich möchte unbedingt nächstes Jahr mehr gehen, weil wirklich so viel schönes Angebot war. Und gerade so dieser Ort, den du jetzt beschrieben hast, auch mit dieser entsiegelten Fläche, und der war wirklich, es hat mich sehr erinnert auch ans Breathe Earth Collective, die, glaube ich, eh auch bei euch dabei waren. Und die habe ich vor ein paar Jahren mal interviewt zu diesem Klimakulturpavillon in Graz, wo sie ja diesen Wald irgendwie mitten in die Stadt gesetzt haben. Und dann, das hat mich ein bisschen erinnert, so dieses Sichtbarmachen von Veränderungen.
Das ist ja schön, dass du dieses Projekt erwähnst, das habe ich vergessen. Das kann ich gleich mit andocken, weil genau dieses Projekt vom Breathe Earth Collective haben wir hier in der Festivalzentrale im Kunsthaus Wien wieder aufgebaut. Also diese Klimakulturpavillon der 2021, wenn ich mich richtig erinnere, in Graz zu sehen war und dieser Garten war am Freiheitsplatz, glaube ich, war das.
Genau, ja.
Genau, den haben wir nach Wien gebracht. Der wurde dann quasi adaptiert für den Innenhof im Kunsthaus Wien und war dann quasi die Zentrale sozusagen. Und dort war eine Art Veranstaltungsbühne und Fläche gegeben, weil das Breathe Earth Collective hat dann dieses Projekt. Wir mussten den Pavillon leider teilen, weil das nicht als Ganzes dann in den Hof gepasst hat. Mhm. Aber wir haben quasi den kompletten Pavillon wiederverwertet. Und wir haben sie eingeladen, eben dieses Projekt weiterzuentwickeln und weiter zu nutzen. Der steht eigentlich heute noch da.
Ah,
also
wirklich?
Wenn du nachher rübergehen magst, der steht dieses Jahr auf jeden Fall noch. Genau, den haben wir dann auch begrünt. Also die Bäume oder die Pflanzen, die es im Innenhof im Kunsthaus Wien gibt, wurden dann, die haben dann auch teilweise dann die Löcher da reinbohren müssen, wie die Pflanzen dort dann im Hof wachsen. Und das war auch sehr schön. Das wurde ja auch im April eröffnet. Und dann hat man auch über die Monate gesehen, wie grün das Ganze geworden ist. Andere Stimmung als in Graz natürlich, weil das mit diesem Wald drinnen, das ist ja magisch. Mhm. Aber es war, also ich finde dieses Projekt oder diese Weiterentwicklung vom Klimakulturpavillon zum Biennale-Pavillon auch sehr schön, weil es da auch um die Zirkularität von Projekten geht, wie kann etwas weitergehen, wie kann man etwas wiederverwerten, also diese ganzen Fragen wurden aufgemacht und ja, wir haben uns sehr gefreut, dass Breathe Earth Collective da auch Teil von der Klimabiennale war.
Ja, voll schön. Das freut mich auch voll, weil das war so eins der physischen, realen Projekte, die mich einfach wirklich auch emotional sehr berührt haben. Und ich habe das dann total traurig gefunden, dass das wieder abgebaut wird und dann, so wie du sagst, voll schön, dass das wieder woanders auftaucht, weiterverwendet wird. und der Gedanke irgendwie noch da ist und nicht verloren geht.
Mhm. Ja.
Voll cool. Ja, und jetzt seid ihr irgendwie in der Vorbereitung für nächstes Jahr. Gibt es da schon irgendwie Ideen oder Konzepte? Gibt es vielleicht ein Thema oder wird sich was verändern so?
Ja, wir haben letztes Jahr ganz bewusst ja auf ein Thema verzichtet oder wir haben auf ein Motto verzichtet, weil wir auch die Überlegung hatten, dass wir die Klimabiennale und vor allem die erste nicht unter einem, also wir haben lange diskutiert und gesprochen und wir haben uns dagegen entschieden, weil wir finden, dass die Klimafragen oder Zukunftsfragen nicht monothematisch behandelt werden können. Es ist einfach voll so groß und so vielfältig und komplex, dass man nicht, und aufgrund, dass es schon nicht 5:12 ist, sondern 12, haben wir uns nicht gedacht, wir können jetzt nicht alle 2 Jahre das aus einem monothematischen Blickfeld betrachten. Und deswegen haben wir ganz bewusst letztes Jahr gesagt, nein, wir machen kein Thema, wir machen kein Motto, weil wir eben das verdeutlichen wollen, dass alles miteinander zusammenhängt und dass wir das multiperspektivisch betrachten müssen. Und deswegen gab es da kein großes Thema, sondern das Thema war, wir müssen es wirklich von allen Seiten beleuchten und alles hängt mit allem zusammen. Und das große Thema war eigentlich Gemeinschaft. Wir können es nur zusammen machen. Also uns war auch wichtig, das deutlich zu machen, dass wir nicht als neues Festival, also das ist ja auch, und das kann man ja auch kritisch betrachten, braucht es jetzt noch ein neues Festival in der Stadt mit so vielen Programmen und Projekten? Noch eines, dass man muss ja auch sagen, die Kunstwelt, die Kulturwelt, wir produzieren ja auch. Mhm. Also wenn man eigentlich nachhaltig oder grün sein will, dann macht man nichts am besten. Aber auch das, genau. Deswegen haben wir gesagt, ist auch unser Anliegen, das zu beleuchten, was es auch schon gibt. Deswegen war es uns auch ein großes Anliegen, mit vielen PartnerInnen zusammen zu arbeiten. Und das war eigentlich fast das größte Glück zu sehen, was für einen Anklang dieses Festival auch in der Stadt hatte. Da wollten alle mitmachen. Also am Anfang dachten wir, wir müssen überall anklopfen. Und am Ende des Jahres, im Vorbereitungsjahr, da konnten wir uns fast nicht retten, weil alle irgendwie Teil von diesem Ganzen sein wollten. Und da sieht man einfach diese Dringlichkeit. Und unser Konzept war auch so, wir wollen nicht nur Kunst und Kultur ansprechen, sondern haben auch explizit Wissenschaft angesprochen, aber auch Wirtschaft, Design, Architektur und eben auch ganz wichtig, Bildung war uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich bin ja gar keine klassische Kuratorin aus dem Kunstsektor sozusagen, obwohl ich immer in der Kunst und Kultur gearbeitet habe. Ich komme eher aus der Vermittlung und kulturellen Bildung und deswegen ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass man die Bildungssysteme und Bildungsräume anspricht, weil auch dort einfach so ein Gestaltungsspielraum ist, der viel zu wenig beachtet wird, auch politisch. Genau, und dann natürlich auch der Sozialraumsektor sozusagen, weil wir alle eigentlich zusammenhalten müssen und zusammenarbeiten müssen. Und ja, wenn du von nächstem Jahr sprichst, wird es doch ein Leitthema geben. Mhm. Das reifen wir gerade aus. Es wird jetzt kein klassisches Motto sein, aber es gibt ein Leitthema, an dem wir gerade arbeiten und es soll einfach in der zweiten Ausgabe doch einen roten Faden geben. Das heißt nicht, dass man das nicht aus verschiedenen Perspektiven und Disziplinen beleuchten soll. Das soll es weiterhin geben. Aber wir haben uns jetzt diesmal gedacht, das wäre schon schön, auch ein Themenstrang sozusagen, das jeder nutzen und weiter bearbeiten kann. Es wird so offen und groß sein, dass das weiterhin sehr, sehr, ja, dass es sich alle wieder irgendwie finden können. Es wird aber das Festivalareal als solches nicht mehr geben. Das wird ja Ende dieses Jahres ja auch schon platt gemacht. Aber wir werden dafür ganz viel im öffentlichen Raum machen. Das ist unser Fokus, das kann man schon verraten, ist neben einem der Festivalzentrale hier im Kunsthaus Wien, das natürlich nochmal verstärkt groß bespielt wird, wollen wir aber vor allem rausgehen in die Stadt. Wir wollen raus aus den Häusern, wir wollen noch viel im öffentlichen Raum machen und ja, darauf freue ich mich schon. Also wir sind in der Vorbereitung, hoffentlich klappt alles.
Sehr cool. Ja, das ist auch so ein bisschen, hört sich so ein bisschen an, auch so Reclaim the Streets oder halt eben so eben in die öffentliche Wahrnehmung auch noch stärker einzugreifen.
Genau.
Ja. Cool.
Also es ist ja, also die Menschen, die sich eh für Klimafragen und für Kunst interessieren, das sind ja dann doch verschiedene Gruppen, aber wir wollen auch, dass man so ein bisschen über die Klimabiennale stolpert und auch wenn es beim Vorbeigehen ist oder so. Genau, und wir werden wieder natürlich ganz stark auf Partnerschaften gehen und Zusammenarbeit mit anderen Häusern und verstärkt auch in Koproduktionen. Das heißt, wir entwickeln gemeinsam mit PartnerInnen ein Programm. Darauf freue ich mich auch, da sind wir gerade an den größeren Produktionen dran. Und ja, da kann man sich auch, glaube ich, drauf freuen.
Schön, sehr cool. Jetzt ist so dieses erste Jahr, bald ein Jahr vorbei. Wenn du so zurückschaust oder auch vielleicht vorausschaust, aber so, was sind für dich so Besonderheiten oder Learnings oder vielleicht auch was für Rückmeldungen hast du bekommen durch die Klimabiennale? Genau, was sticht da für dich irgendwie hervor?
Ja, es erstaunt mich doch immer wieder, wie viele Menschen davon mitbekommen haben. Also wenn man selber in so einem Produktionsmodus ist, wenn man selber Festivals macht, kriegt man das eigentlich gar nicht so mit. Aber ich höre heute noch immer wieder von Leuten so, ah ja, natürlich, Klimabiennale, haben wir davon mitbekommen, so toll und da. Und das ist wirklich, wirklich schön. Und ich konnte ja nicht mal selber alles besuchen von PartnerInnen. Ich habe versucht, so viel wie möglich selber zu machen. Aber es war fast unmöglich, selbst bei allem teilzunehmen. Und wenn man dann aber auch von PartnerInnen und auch von Menschen hört, die dann dort oder da was erlebt haben oder mitgemacht haben und das noch ein Jahr später hört, das finde ich irgendwie total schön. Und wir kriegen wirklich, ja, und ich habe jetzt auch bei den Gesprächen mit PartnerInnen das Gefühl, alle haben Lust, weiterzumachen und irgendwie was da dran zu bleiben. Das finde ich irgendwie das Schöne. Das ist nicht nur ein Momentum, der so kreiert wird, 3 Monate lang, sondern dass da auch was entstanden ist, das so ein bisschen weitergeht, so auch, dass Netzwerke entstanden sind. Das sind teilweise auch Projekte bei uns gestartet, die woanders dann weitergegangen sind. Dass ja Diskussionen und Gespräche an anderen Stellen geführt werden. Und das finde ich eigentlich voll schön. Also was wir bei der Biennale auch wollen, ist nicht nur ein tolles Programm fürs Festival zu machen, sondern dass dann auch was entsteht, das dann weiterentwickelt wird. Mhm. Also wir sind immer noch, also muss man ja sagen, in den Kinderschuhen. Und es ist ja auch alles ein Experiment. Man lernt irgendwie aus Dingen und wir werden auch vieles vom letzten Jahr weiterführen, aber weiterentwickeln. Und wir werden Sachen auch anders machen. Also man lernt ja auch aus Sachen, die vielleicht dann nicht so gut funktioniert haben. Und ich finde auch, das soll und können ja Festivals auch machen, dass man einfach sagt, okay, ja, hat funktioniert, hat nicht funktioniert oder müssen wir weiterentwickeln. Und
ja, voll. Ja. Ich finde das voll schön, was du gerade gesagt hast, so dieses Experimentierraum schaffen. Mhm. Und ich glaube, dass das gerade auch voll wichtig ist, also einerseits eben Dinge auch wirklich erlebbar zu machen und auszuprobieren und zu zeigen, wie es anders gehen könnte oder auch Dinge aufzuzeigen, die schon passieren und die cool sind und die man einfach irgendwie großflächiger umsetzen muss. Jetzt hast du gerade gesagt, dass auch so wie so Anregungen bei anderen irgendwie angekommen sind. Ja. Magst du da noch ein bisschen drauf eingehen, was zum Beispiel da entstanden ist? Oder wenn du das
ja, wenn ich das so zusammen kannst. Aber ich war gestern in einem sehr spannenden Talk im Depot, wo es um Freiräume ging und vor allem Stadtplanung von unten sozusagen. Und ich finde das, was du gerade gesagt hast mit man muss sich Sachen vorstellen können oder Dinge ausprobieren, damit man irgendwie dranbleibt oder irgendwie sehen kann, dass es anders läuft. Also wir haben auch mit dem Solektiv zusammengearbeitet in St. Pölten, die ja diesen wunderschönen Sonnenpark ja über bespielen. Also große Empfehlung, da auch nach St. Pölten zu schauen. Die haben dort wirklich was Wunderbares erschaffen. Und wenn wir jetzt so in den Stadtraum schauen und auch in aktivistische Initiativen zu überlegen, hey, es geht auch. Es geht, also wenn du sagst, reclaim the streets, also dass man auch einen langen Atem haben muss und auch die Klimabiennale, wir sind ein stadtgefördertes Festival und klar, wir wollen Impulse reingeben, aber es ist immer ein Dialog und das Ding ist, man kann nicht auf Anhieb alles schaffen und ich finde, aber was wir vielleicht als Festival auch tragen müssen oder auch Menschen zu motivieren, dran zu bleiben oder auch eben rauszugehen, was zu machen, den Stadtraum neu zu erkunden und auch Projekte weiterzuführen, die gestartet sind und weitergehen sollen. Also zum Beispiel mit der Volkshilfe haben wir dieses Projekt mit den Wohngruppen gemacht und da ist die Überlegung, wie können wir das weiterführen, wie können wir das weiterentwickeln. Oder wir haben mit der Akademie und der Angewandten das Projekt Solution Strategies gehabt. Das war, da hatten wir verschiedene Klassen eingeladen, zur Klimabiennale zu arbeiten und die haben ihre Projekte bei uns am Areal ausgestellt. Und das Projekt machen wir zum Beispiel wieder. Aber wir entwickeln das Projekt weiter. Also es wird auch größer aufgezogen. Es wird eine ganze Projektwoche geben, die dann ganze Aufmerksamkeit auch dahin gelenkt wird. Wir haben Immediate Matters mit der freien Szene gemacht. Das war letztes Jahr ein Open Call. Das wird auch ausgebaut. Da freue ich mich auch, dass das Anklang gefunden hat. Ja, ich glaube, es ist einfach so Impulse geben und auch andere Projekte jetzt, weil ich das Solektiv am Anfang Sonnenpark in St. Pölten erwähnt habe, ist es, dass man, wenn man da auf andere Projekte oder Räume schaut, ist, dass die wirklich lange dran geblieben sind. Das war so ein bisschen das Credo gestern bei der Veranstaltung, wo es geht, dass man muss dranbleiben an Fragestellungen und auch an Freiraum zu schaffen von Menschen, für Menschen und dass man auch lange Atem braucht und Festivals wie unsere können da vielleicht unterstützen, diesen Raum einfach zu bieten und künstlerisch da hineinzuwirken. Wir haben nicht sofort die Lösung dann oder den Freiraum dann für uns oder für Initiativen geschaffen, aber man kann diese Fragestellung, glaube ich, im Rahmen eines Festivals ganz gut platzieren und einen Dialog schaffen. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die so ein Festival haben kann. Und das finde ich das Schöne. Und das sehe ich für mich irgendwie auch als Aufgabe, dass man eben auch unterstützend wirkt und auch gleichzeitig dann auch andere Projekte sichtbar macht, die es vielleicht woanders schon ganz gut geschafft haben.
Ja, voll. Ja, ich glaube, gerade diese Dialogorientierung ist mega wichtig, auch jetzt gerade, und wirklich Leute ja, in einen Diskurs zu bringen und einfach mit denen auch ins Gespräch zu kommen. Also ich bin schon sehr vorfreudig auf mehr im öffentlichen Raum. Ich glaube, das kann da ganz viel beitragen dazu, so zu diesem Ziel auch irgendwie in den Dialog zu kommen. Also ja. Cool. Ja, ich würde gerne einen kleinen Switch machen und dir die Frage des Podcasts stellen.
Ja.
Und zwar, wie stellst du dir dann eine lebenswerte und gerechte Welt für uns alle vor?
Ich weiß, es ist so eine große Frage. Ich glaube, dass wir als Menschen, als Spezies Menschen, vielleicht erstmal wegkommen von diesen Umweltgedanken. Also Dominik Eulberg, der bei uns letztes Jahr auch eröffnet hat als DJ und auch einen Vortrag gehalten hat, der propagiert das immer so, dass wir immer auch, dass das Wort Umwelt ja schon eigentlich schwierig ist. Der stellt den Menschen ja so in den Mittelpunkt und dann gibt es das rundherum, die Umwelt. Mhm. Aber eigentlich ist es ja eine Mitwelt. Wir sind Teil eines ganzen Ökosystems. Und das müssen wir, glaube ich, mehr verstehen. Also diese Komplexität, in der wir uns befinden und auch dieses Wegkommen, dass wir als Menschen irgendwie auf irgendeiner Kette da oben sind, das stimmt einfach nicht. Wir sind abhängig davon, von allen Organismen und menschlichen und nichtmenschlichen Wesen. Und eine gerechte Welt sieht für mich aus, wo wirklich jede Lebensform einfach auf dem gleichen Level an Wichtigkeit kommt, sozusagen, dass das mal so ein bisschen in den Kopf einsichert. Das ist sehr abstrakt, aber ich glaube, das wäre schon mal echt toll. Und ich glaube ja, dass eine gerechte, oder was war die Frage?
Lebenswerte.
Eine lebenswerte Welt mit diesem Verständnis kommt, dass wir nicht irgendwie in der Mitte sind, also im Nukleus und alles ist dann rundherum, sondern dass wir Teil von diesem ganzen System sind und dass wir voneinander abhängen. Und ich glaube wirklich, dass wir mehr verstehen müssen, dass also wenn man Klimafragen, eine klimagerechte Welt versteht, dann muss es um soziale Gerechtigkeit gehen. Also wir können nicht diese Klimafragen nicht beantworten ohne soziale Gerechtigkeit. Das heißt, es muss eigentlich so vielen Wesen wie möglich gut gehen. Und zwar flächendeckend. Mhm. Und weil man oft das nicht zusammenkriegt, dass die Ausbeutung des Planeten auch die Ausbeutung von Menschen bedeutet. Weil das alles immer zusammenhängt. Also wenn man den Planeten ausbeutet, beutet man immer indirekt auch andere Menschengruppen aus, um dann an Kapital zu schlagen. Und genau, ja, das ist jetzt, ich verzettel mich jetzt gerade, was eine große Frage ist. Aber ich glaube eben, dass soziale Gerechtigkeit, also die soziale Frage bei Klimafrage oder einer klimagerechten Welt einfach eine ganz essentielle ist. Und nicht nur auf einer menschlichen Betrachtungsweise, und da vor allem können wir auch Hebel ziehen, sondern eben wirklich dieses Nichtmenschliche, also einfach eine andere Wertigkeit geben, also dass auch Wesen und Organismen und Lebensformen sozusagen, die nicht unsere menschliche Sprache verwenden, eine Stimme zukommen lassen. Da gibt es ja auch ganz spannende Projekte. Und es gibt ganz tolle Beispiele aus dem Aktivismus. Also wenn man in indigene Völker schaut, dass die einfach ganz anders mit Natur umgehen und auch eine Stimmen Flüssen geben und dass es dann Anwältinnen gibt, die eben nichtmenschliche Lebensformen vertreten, um diese auch, das finde ich spannend. Also da müssten wir viel mehr hinkommen, um diese Strategien, die es ja schon gibt und lange gibt und vielleicht auch teilweise auch schon verloren gegangen sind, wieder hochholen.
Voll, genau. Ja. Es ist lustig, dass du das ansprichst. Ich habe gerade vor kurzem genau über dieses Thema mit auf einer Party mich unterhalten. Und so dieses eben eine Repräsentationsperson zu haben in Parlamenten für verschiedene Ökosystemtypen oder Spezies oder so, wie du das sagst. Und ich habe da letztens auch auf Instagram so ein Projekt gesehen, wo sie mittels KI irgendwie, sie haben Sensoren auf einen Baum gepackt und dadurch kann der Baum jetzt sprechen. Mhm. Und einerseits finde ich es faszinierend und andererseits frage ich mich, warum brauchen wir, dass der Baum dann eine menschliche Sprache hat, um dessen Anliegen überhaupt als wichtig wahrzunehmen oder dessen Weisheit auch als wahrzunehmen. Und ich fand das ein bisschen skurril und gleichzeitig macht es das halt sehr sichtbar. Okay, die haben eine Stimme und die sind eben Teil unserer Welt und wir gehören zusammen und so, wie du sagst, sind miteinander verbunden und abhängig voneinander. Also ich bin sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren vielleicht sich auch tut, um das mehr zu integrieren. Also so diese Stimme.
Ich muss jetzt nachschauen, weil in Wien gibt es von Isa Klee auch, die war auch eine Künstlerin bei Into the Woods, und nachschauen, wie ihre Initiative heißt, die wirklich auch dieses vertritt, also andere Lebensformen als Menschen eine Stimme bekommen.
Ja, voll. Lustig. Ja, lustig. Die Isa Klee, ich glaube, das ist die Isabelle, die ich gerade auch interviewte vom Ökocampus Wien.
Ja, also da damit, muss es sein. Ich kenne sie als Isa. An.
Cool. Ja, voll schön, dass sich da auch wieder ein Kreis schließt.
Ja, und zu der Frage, was ich glaube, weil ich jetzt so weit in die Zukunft so eine Wunschvorstellung von, wo alle Lebensformen eine gleiche Berechtigung oder Wertigkeit bekommen, ich glaube auch, dass wir vielleicht vorher auch einen ganz starken Stellenwert in Bildung setzen. Also ich bin da auch immer, ich glaube, dass da neben dem Stellschrauben in der Politik, die ja damit zu tun hat, aber ganz vieles bewirken kann, wenn wir einfach mehr in Bildung setzen, anstatt dort zu sparen oder vor allem, genau.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, Bildung ist ein Riesenhebel. Und ich bin, ja, ich weiß nicht genau, wie ich das gerade irgendwie einordnen soll, was so weltweit auch in dem Bereich
es ist
passiert.
Grad, man muss ja auch echt sagen, es ist echt gerade, also ja, schwierige Zeiten, in denen wir gerade sind. Und es ist echt nicht, es ist schwierig, da die Hoffnung nicht zu verlieren.
Ja, voll. Vielleicht auch die Frage an dich oder halt, weil die Klimabiennale ja eben auch viel konfrontiert, also so quasi, wie gehst du damit um, was löst das bei dir aus oder eben auch so, hilft das irgendwie mit diesem Wahnsinn rundherum irgendwie klarzukommen oder ist es manchmal vielleicht sogar auch umgekehrt frustrierend, wenn man arbeitet und merkt, okay, passiert aber gar nicht so viel rundherum oder so?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, dass jeder von uns eben im Kleinen ja was bewirken kann. Und ich mache halt Festival und versuche, da Programme zu machen und im Team, wir arbeiten so intrinsisch einfach alle in diesen Gebieten und versuchen, Projekte zu realisieren, die sich einfach stark machen für bestimmte Themen. Oder wir kooperieren mit Menschen, die sich da einfach Jahrzehnte oder Jahre lang damit beschäftigen, das sichtbar zu machen, da sehe ich meine Aufgabe. Ich kann, das ist ja nur ein Mini-Ding, aber es bestärkt mich, dass ich zumindest in meinem Wirkkreis, und der ist ja nicht groß, aber in dem, also das ist was mich, ja, was mir auch Spaß an der Arbeit bringt, ist, dass ich das Gefühl habe, okay, ich ebne Leuten oder Projekten und den Weg sozusagen, den wirklich wichtige Arbeit leisten. Und ich glaube, dass das aber wirklich jeder Einzelne von uns finden kann. Also ich habe ja das Privileg, dass ich in einem Job arbeite, den ich liebe, so, und dass ich das sowas wie mit dir jetzt hier mich unterhalten und das Arbeit nennen, ist doch wunderbar. Aber dass jeder und jeder Einzelne, egal in welchem Bereich, und es muss nichts Großes sein, dass man irgendwas Kleines ist. Es kann auch also in der Hausgemeinschaft dann sich dafür einsetzen, dass draußen, weiß ich nicht, dass man irgendwie was gemeinsam umsetzt. Es geht darum, wie gehen wir miteinander um. Das könnte auch jemand dann einfach in einer Gewerkschaft sich stark machen oder sich zusammentun mit Teammitgliedern, dass man sagt, okay, man arbeitet an einem System, das Wohlwollen und Fürsorge irgendwie vorsteht, dass man viel mehr vielleicht mit dem Zug fährt als mit, also dass solche Sachen, also es gibt immer kleine Mini-Stellschrauben. Ich glaube, wichtig ist, dass wir dazu das Volljotten, diesen großen Fragen, die uns die ganze Zeit über den Kopf schwirren, so uns nicht als einzelne Personen verlieren, weil ich, da kann man sich schnell, glaube ich, verlieren. Und man muss sich dann immer wieder so, okay, ich mache aber etwas, was für mich eine Sinnhaftigkeit hat. Es gibt aber natürlich Tage, wo ich mir auf den Kopf greife und mich frage, ob das alles irgendwie Sinn macht. Aber ich finde eigentlich immer in den Projekten und mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, eigentlich meine Kraft, vor allem, weil das, ja, weil alle irgendwas tun oder machen oder was sichtbar machen, wofür es sich lohnt zu kämpfen und Projekte und Programme zu machen. Und es gibt andere, die wirklich viel mehr tun, und das muss man einfach sichtbar machen. Ja.
Das ist voll schön, ja. Ich glaube auch, auf das stütze ich mich auch ganz viel, auf dieses, ich arbeite nicht allein dran, und selbst wenn ich die Leute gar nicht kenne, weiß ich, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt,
ja, die irgendwie… Ja, das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen, ja, dass man dann eigentlich ein Teil eines großen Ganzen ist und dass man doch nicht alleine ist. Und auch wenn es sich so anfühlt, dass wir alle in so einer Mini-Bubble herumschwimmen, aber es ist doch dann doch schön, wie viele sich eigentlich auf so unterschiedliche Art und Weise für eine bessere Welt und besseres Miteinander einsetzen, egal in welcher Form.
Ja, voll. Ich würde dich gerne noch fragen, gibt es was dich gerade irgendwie recht inspiriert hat, ein Buch oder ein Podcast oder ein Song oder eine Malerei oder so irgendwas, was, oder kann auch was ganz anderes sein, aber irgendwas, was vielleicht…
Ja, tatsächlich gibt es einen Song, der mich auf das Leitthema für nächstes Jahr gebracht hat. Das heißt, wird auch der Titel unseres Leitthemas auch, hat es auch inne schon, das heißt The Unspeakable World von Adi Goldstein. Also vielleicht kannst du es ja auch anspielen. Genau, das ist ein sehr schöner Song, den habe ich irgendwie mal zufällig gehört, und der hat mich wirklich inspiriert, darüber nachzudenken, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen. Und genau, und das wird auch unser Leitthema widerspiegeln in dem Kern sozusagen. Das hat also das weitergeführt, dass wir dann unser Leitthema Unspeakable Worlds, daraus haben wir Mehrzahl gemacht, das kommt aus der Unspeakable World, mit Einzahl kommt aus der allgemeinen Semantik, und wir spinnen das weiter sozusagen, und dieser Song hat mich dazu inspiriert. Tatsächlich. Und ein Buch, das ich sehr schön finde und mich auch sehr berührt hat, war On Connection von Kate Tempest. Dünnes Buch, aber wirklich wunderschön geschrieben. Genau, und da geht es auch einfach, ja genau, On Connection.
Cool. Ja. Voll schön. Ja, es kommt ich gebe es in die Buchliste auf jeden Fall rein, ja, und verlinke das auch.
Es ist jetzt kein Klimabuch oder so, ne? Aber hat mich trotzdem sehr berührt und empfehle ich auch gerne weiter.
Schön, danke dir. Ich finde es auch erst so, kommt auf die Leseliste.
Ja.
Voll gut. Gibt es was du gerne noch sagen möchtest, was ich vielleicht gar nicht gefragt habe?
Kommt alle zur Klimabiennale Wien. Aber was du nicht gefragt hast, du hast ja vieles gefragt. Fällt das ad hoc jetzt noch nicht sein.
Passt, alles gut. Ich frage es immer gern, falls noch irgendwas auftaucht. Ja, cool. Und wenn Leute mit dir in Kontakt treten wollen, wie könnten sie das denn machen?
Mit mir persönlich? Ich habe eine E-Mail-Adresse, aber ich sage jetzt schon, dass ich extrem langsam auf Nachrichten antworte, und es Mache ich nicht, weil ich das nicht möchte, sondern weil ich extrem vieles leider bekomme und es mir fast wehtut. Also ich weiß gar nicht, ob das die schlauste Variante ist, mit mir in Kontakt zu treten. Mich kann man gerne ansprechen, immer und überall. Das mit dem Antworten, da fällt es mir gerade ein bisschen schwierig, weil ich wirklich nicht hinterherkomme. aber ja, wir haben einen Insta-Account, Klimabiennale, also biennale.wien. Ich habe einen privaten Insta-Account. Aber genau, wie gesagt, da bin ich eher so privat. Mhm. Aber ich teile dort auch Sachen gerne. Ich werde gerne angesprochen und mich kann man kontaktieren. Wie gesagt, mit Geduld.
Schön. Ja, dann sage ich danke dir zum Schluss und danke für das Gespräch und deine Ideen und Gedanken. Und ich freue mich auf die Biennale nächstes Jahr.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, Elena.
Schön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Das freut mich natürlich sehr. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge auch in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Den Link zu meiner Website www.marolinasstimme.at/vorstellungskraft-podcast findet ihr ebenfalls in den Notizen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf eurer Lieblingspodcast-Plattform eine Bewertung hinterlasst und eine Rezension schreibt oder auf meinem Instagram-Kanal @marolinas_stimme vorbeischaut. Ihr könnt den Podcast natürlich auch noch zusätzlich unterstützen, indem ihr zum Beispiel euren FreundInnen oder auf Social Media über den Podcast erzählt oder ihn teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.